Segneten Sabbat euch allen. Ich war lange nicht in Bamberg gewesen. Es hatte diese und jene Umstände mit sich gebracht. Und ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann. Ich möchte den Kindern eine Kindergeschichte erzählen. Wenn sie nach vorne kommen möchten, würde ich mich freuen. Dann würde ich mich nicht so einsam hier fühlen. Ich möchte den Kindern gerne eine Geschichte erzählen. Und wenn sie hier zu mir kommen, dann bin ich nicht so einsam. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, hat sich vor vielen, vielen hundert Jahren zugetragen. Vor langer Zeit, da lebten zwei Freunde. Schön, dass du noch kommst. Lebten zwei Freunde, der Karl und der Fritz. Und sie wuchsen miteinander auf in der Schule. Sie verbrachten miteinander die Freizeit, halfen sich gerne in der Schule. Und dann, als sie erwachsen waren, da zog der Karl ganz, ganz weit weg. Er zog in ein Land, wo noch die Todesstrafe herrschte. Und eines Tages schrieb der Fritz dem Karl: Karl, ich habe ganz große Sehnsucht, ich würde dich gerne besuchen. Und der Fritz bereitete die Reise vor, und die war sehr beschwerlich, weil man damals mit dem Schiff fahren musste. Von der Nordsee, die lebten ja in Deutschland, von der Nordsee rum in das Mittelmeer hinein und dann hinter nach Ägypten. Dort in Ägypten lebte der Karl. Und der Karl schrieb zurück: Ja, du kannst gerne kommen, ich freue mich auf dich und wir werden eine schöne Zeit verbringen. Ich werde dir hier die Pyramiden zeigen und all die Sehenswürdigkeiten, die es hier gibt. Und so kam nach vielen, vielen Wochen das Schiff an und sie begrüßten sich ganz herzlich. Der Karl begrüßte seinen Freund Fritz und sagte: Und jetzt wollen wir uns mal die Sehenswürdigkeiten hier anschauen. Und als sie so durch das Land reisten, da freute sich der Fritz, denn er hatte noch nie Pyramiden gesehen. Und er hatte noch nie diesen breiten Fluss, diesen Nil gesehen. Und plötzlich wird der Fritz angehalten von der Polizei. Und da sagt der Polizist: Sie gehen jetzt mit auf das Polizeiamt, die Polizeistation, denn Sie werden der Spionage Spionage vorgeworfen. Und so geht der Fritz mit dem Karl zusammen auf die Polizei und sie nehmen ein Protokoll auf und es findet eine Gerichtsverhandlung statt und der Fritz soll zum Tode verurteilt werden. Todesstrafe. Ganz was Schreckliches. Und da sagt der Fritz: So einfach ist das nicht. Ich muss zurück noch einmal nach Deutschland, muss dort noch meine ganzen Geschäftlichkeiten klären und möchte mich bei meiner Familie verabschieden. Und dann komme ich zurück und dann kann die Todesstrafe an mir vollzogen werden. Und da sagt das Gericht: Okay, du gehst zurück nach Deutschland, aber wir nehmen solange den Karl, deinen Freund, in Gewahrsam und stecken den ins Gefängnis. Und wenn du nach 60 Tagen nicht wieder zurückkommst hier nach Ägypten, dann werden wir deinen Freund köpfen. Dann wird dein Freund für dich sterben, der Karl. Und dann fragten sie den Karl: Sind Sie damit einverstanden, dass wir das so machen? Dann kann Ihr Freund, der Fritz, noch einmal zurück zu seiner Familie und sich dort verabschieden. Und der Karl sagt: Jawohl, ich gehe ins Gefängnis. Und genau am 60. Tag, wenn die Verurteilung ist und mein Freund Fritz nicht zurückgekommen ist aus Deutschland, dann werde ich hingerichtet. Und so machen sie das. Der Fritz fährt mit dem nächstmöglichsten Schiff wieder zurück zu seiner Familie und der Karl wird eingesperrt ins Gefängnis. Und der Fritz kommt sehr schnell wieder in Deutschland an, regelt seine Geschäfte, verabschiedet sich bei seiner Familie und nun begibt er sich wieder auf das Schiff, um zurück nach Ägypten zu fahren. Aber zwischendurch kommt ein großer Sturm und das Schiff kann nicht weiterfahren. Und es vergeht ein Tag nach dem anderen. Und er schaut auf den Kalender und es ist schon der 57. Tag. In 3 Tagen wird mein Freund Karl umgebracht, muss für mich sterben, weil ich nicht rechtzeitig wieder zurück bin in Ägypten. Und doch, an einem anderen Tag kann das Schiff weiterfahren und es kommt genau am frühen Morgen, am 60. Tag, dort im Hafen an. Und nun rennt der Fritz so schnell er kann, dort zu der Polizeistation und sagt, hier bin ich. Sie können jetzt das Urteil an mir vollstrecken. Ja, sagt der Polizist. Der Karl, der ist jetzt bereits schon auf den Markt geführt worden und der soll jetzt hingerichtet werden. Und da rennt der Fritz schnell zu dem Marktplatz und sieht, wie sein Freund Karl hingerichtet werden soll. Und da ruft er, nein, 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 ich wurde der Spionage verdächtigt und deshalb zum Tode verurteilt. Ich werde sterben. Da sagt der Karl, nein, ich sterbe. Heute ist der 60. Tag und wir hatten das so ausgemacht, am 60. Tage werde ich sterben. Nein, sagt Fritz, das lasse ich nicht zu. Du kannst doch nicht für mein Verbrechen, was ich begangen haben soll, umgebracht werden. Doch, sagt der Karl, ich habe dir das versprochen, dass ich für dich einstehen werde. Und so streiten die sich hin und her. Und der Polizist, der das Urteil vollstrecken soll, der weiß gar nicht, soll ich jetzt den Karl hinrichten oder den Fritz hinrichten? Und plötzlich kommt der Präsident des Landes und sagt, wenn die beiden sich nicht einig werden, wer hingerichtet wird, dann lege ich jetzt fest, dass keiner von beiden hingerichtet wird. Aber nur dann, wenn ich von diesen beiden, von dem Fritz und dem Karl, ein guter Freund sein darf. Weil so etwas habe ich in meinem ganzen langen Leben noch nicht einmal ist mir so etwas passiert, dass sich der eine mit dem anderen streitet, wer für wen hingerichtet werden soll. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Weil mir diese Begebenheit, die ich vor einiger Zeit gelesen habe, so gut gefallen hat, wollte ich sie euch erzählen. Wie der Karl und der Fritz so gute, tolle Freunde sind und gegenseitig der eine sich für den anderen eingesetzt hat. Das wünsche ich euch auch, dass ihr so einen guten Freund findet, so eine gute Freundin findet und euch gegenseitig unterstützt und füreinander da seid. So wie unser Herr Jesus auch für jeden Einzelnen von uns da ist. Ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Sabbat. Vielleicht könnt ihr ja so eine kleine Zeichnung oder so ein bisschen was malen zu dieser Geschichte. Würde ich mich freuen. Danke, dass ihr da wart. Ich bringe euch allen die geschwisterlichen Grüße mit aus Stadtroda, aus Thüringen. Einige von euch wissen, wo Stadtroda liegt. Eine Gemeinde mit 35 Mitgliedern, gelegen am Hermsdorfer Autobahnkreuz. Und wir alle sind aktiv in der Mission und ich freue mich immer, wenn ich hier in Bamberg bin und höre, wie ihr missionarisch aktiv seid und den vielen Menschen die rettende Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus bringen wollt. Ich möchte ein aktuelles Thema aufgreifen, denn jeden Tag werden wir als Menschen, ganz gleich, ob wir Christen oder Atheisten sind, durch neue Katastrophen und Terrorakte in Furcht und Schrecken versetzt. Die Wörter Angst, Bedrohung, Kriege, Erdbeben, Unsicherheiten und Gefahren bestimmen die Berichterstattung der Medien. Aber das ist nichts Neues und das kennen wir ja. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Bereits vor 2600 Jahren wurde diese Tatsache durch den Propheten Hesekiel vorausgesagt. Und es ist niedergeschrieben im Propheten Hesekiel, Kapitel 7. Hesekiel, Kapitel 7, die Verse 2, 25 und 26. Und dort heißt es: Du Menschensohn, so spricht Gott, der Herr über das Land Israel. Das Ende kommt, ja, das Ende über alle vier Gegenden des Landes. Wir könnten aktuell bezogen in der Situation auch übersetzen: Das Ende kommt über alle vier Ecken, die Himmelsrichtungen unseres Planeten. Und dann heißt es weiter im Vers 25, die Angst kommt, sie werden Frieden suchen und nicht finden. Kennt ihr das unter euren Mitmenschen oder auch bei euch selbst? Die Angst kommt, sie werden Frieden suchen. Unglück über Unglück kommt und eine Schreckensnachricht nach der anderen. Leben wir in dieser Zeit, von der hier Hesekiel bereits vor einigen tausend Jahren gesprochen hat? Rein äußerlich blühen immer noch Hochmut und Arroganz. Und ein Unrecht bringt ein weiteres Unrecht hervor. Doch auf der anderen Seite spüren wir, wie immer mehr Ratlosigkeit und Sorge um sich greifen. Und warum ist das so? Weil nur noch Mord und Totschlag herrschen und eine Katastrophe die nächste ablöst. In einer Zeitschrift las ich unlängst, viele renommierte Wissenschaftler und erfahrene Katastrophenhelfer stimmen darin überein, dass die schrecklichen Ereignisse beispiellos an Zahl und Schwere zunehmen. Für uns keine Überraschung. Die Bibel spricht davon und in ihren Voraussagen in unterschiedlichster Weise bringt sie das zum Ausdruck. Heute zeigen uns Fernsehen und Zeitschriften in Groß- und Nahaufnahmen Bilder von Gräueltaten und blutigen Auseinandersetzungen. Journalisten berichten von sinnlosen Leiden unschuldiger Menschen. Kommentatoren und Fachleute versuchen, die Ursachen und Auswirkungen dieser Unglücksfälle zu erklären. Sie bemühen sich, die Katastrophen für die vom Unglück betroffenen Menschen und ihre Angehörigen zu analysieren. Jedoch kann man aus den Kommentaren der Berichterstatter niemals den wahren Sinn und die Bedeutung der verschiedenen Unglücksfälle erfahren. Obwohl sich viele unserer Mitmenschen durch diese äußere Betrachtungsweise der schrecklichen Ereignisse zufrieden geben, stellt sich für mich immer wieder die Frage, wie gehe ich damit um, wenn wir ständig von Katastrophen, von Terrorakten und vielen anderen schlimmen, chaotischen Zuständen auf unserem Planeten hören. Meinst du auch, na gut, diese Ereignisse sind ja weit weg. Großes Erdbeben in Haiti, Tsunami in Japan, Überschwemmungen in Australien. Betrifft uns ja hier nicht in Mitteleuropa. Sind das nur entschuldigende Ausflüchte? Oder wollen wir etwas damit schönreden? Wäre es bei all diesen Geschehnissen nicht vielleicht doch besser zu hinterfragen, was bewirkt dies in meinem persönlichen Leben zur Errettung und Erlösung meiner Person? Jesus sagte damals zu seinen Zeitgenossen folgende Tatsache, als er sagte: Ihr könnt das Wetter aus den Zeichen am Himmel erkennen. Abendrot zeigt gutes Wetter für den nächsten Tag an. Morgenröte bedeutet schlechtes Wetter. Aber was heute vor euren Augen geschieht, das könnt ihr nicht beurteilen. Nach Matthäus Kapitel 16, Verse 2 und 3. Und mit diesem Ausspruch möchte doch Jesus aufmerksam machen, auch dich und mich: Beurteile die Zeichen der Zeit richtig, ordne sie richtig ein. Mache auf der einen Seite keine Panik, aber meine auch nicht auf der anderen Seite, das ist ja alles geografisch weit weg und betrifft mich ja nicht. Jesus wünscht, dass wir dadurch zum Nachdenken kommen und einen klaren Durchblick bekommen, damit wir für unser Leben gute Entscheidungen treffen. Als Jesus damals die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er bitterlich und sprach: Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Nach Lukas 19, Vers 42. Und dabei prophezeite er eine Katastrophe, die sich genau 40 Jahre später ereignen sollte. Könnte diese Frage, warum hast du diese Gelegenheit nicht genutzt, lieber Karl, lieber Fritz oder wie du auch immer heißt, könnte diese Frage Jesus nicht auch heute an uns stellen? Liebe Geschwister und Freunde, die sich beständig verschlimmernden Zustände zeigen uns doch, dass die letzte Krise mit Riesenschritten auf uns zukommt und die Zeit des göttlichen Gerichtes bereits vor der Tür steht. Und dabei frage ich mich immer wieder, wie können wir uns mit Menschen über die Zeichen der Zeit unterhalten und ihnen verständlich machen, welche Bedeutung sie haben, wenn wir selbst uns nicht einmal damit intensiv beschäftigen und sie begreifen. Und deshalb wünsche ich bei all dem Nachdenken von Gott ein wirklich tiefes Verständnis, um, wie ich schon sagte, auf der einen Seite nicht in Chaos zu verfallen und Panik zu bekommen, aber auf der anderen Seite auch nicht zu meinen, das geht mich alles nichts an. Was will mir Gott damit persönlich sagen? Was will er mir damit zu verstehen geben? Und die beste Erkenntnis erhalten wir immer noch aus dem Wort Gottes und aus dem Geist der Weissagung. Dadurch bekommen wir Einblick in die Bedeutung des Willen Gottes und können begreifen, was uns diese ganzen Dinge im Weltgeschehen sagen wollen. Ganz aktuell, heute an diesem 16. März 2013. Zur damaligen Zeit berichtet die Bibel auch von zwei Ereignissen, bei denen unschuldige Menschen ums Leben kamen und man sich auch fragte, warum lässt Gott diese Dinge zu? Warum müssen unschuldige Menschen leiden und ums Leben kommen? Die eine Begebenheit ist die, in der einige Männer aus Galiläa während ihres Opferdienstes im Tempel durch den Befehl des Pilatus niedergemetzelt wurden und dabei sich ihr Blut mit dem der Opfertiere vermischte. Und die andere Begebenheit wird uns berichtet von dem eingestürzten Turm am Teich Siloa, als 16 unschuldige Männer von den herabstürzenden Trümmern erschlagen werden. Viele Menschen machten sich bei diesen Ereignissen Gedanken. Warum sterben hier unschuldige Menschen? Und man versuchte sicherlich aus menschlicher Sicht in beiden Begebenheiten die Unglücksfälle vielleicht als Sensationsnachrichten oder auch als emotionale Gefühlserregung unter die Leute zu bringen. So wie man das heute auch macht in den Zeitschriften oder in der Bildzeitung, so eine Schlagzeile. Blutiges Massaker durch Besatzungstruppen an heiliger Stätte. Römische Soldaten erschlugen fromme israelitische Pilger im Tempel beim Opfern. Könnte heute so in einer Zeitschrift stehen. Oder Unglückstag auf Baustelle. Am Teich Siloa durch einstürzenden Turm wurden 18 Menschen erschlagen. Es gab zu allen Zeiten Unglücksfälle, das ist natürlich wahr. Und es traf zu allen Unglück unschuldige Menschen, die damit nicht fertig werden konnten. Und zu allen Zeiten, ob es damals vor 2000 Jahren war, als Jesus lebte, oder auch heute, fragen die Menschen sich, wozu und warum? Sie suchen nach entsprechenden Antworten. Und sicherlich sind auch euch, schon solche Situationen begegnet. Da erinnere ich mich und möchte euch erzählen, da stehe ich mit einem Bruder auf einem Marktplatz mit unserem Büchertisch. Ein Mann in den besten Jahren schaut sich die christliche Literatur an, die wir ausgelegt haben, und wir kommen ins Gespräch und ihm wird schnell klar, dass wir durch unsere christliche Literatur Menschen auf Jesus Christus, auf Gott hinweisen wollen. Und als wir so im Gespräch sind, erzählt er plötzlich von seinem Schwager, der, obwohl er immer gesund gelebt hat, nie geraucht hat, ganz plötzlich an Lungenkrebs verstorben ist. Oder in einer anderen Situation, auch am Büchertisch, erzählt eine Frau, dass vor circa 4 Jahren eine betrunkene Frau mit ihrem Auto deren Mann angefahren hat und schließlich so schwer verletzt wurde, dass dieser an den Unfallfolgen verstarb. Und als sie auch diese Frage nach dem Warum und Wozu hatte und im Trauergespräch dem Pfarrer fragte, warum denn Gott dieses zugelassen hat und ausgerechnet ihr liebevoller Ehemann in den besten Jahren aus dem Leben gerissen wurde, da antwortete dieser: Gott kann auch nicht immer überall sein. Mit solch einer unqualifizierten Antwort eines Theologen hatte diese Dame an dieser Stelle bei diesem Gespräch wohl nicht gerechnet. Neulich sagte eine junge Frau oder ein Mädchen, würde ich noch sagen, ein Mädchen zu mir, als wir auch über das Gespräch um die Existenz Gottes kamen und diese ganzen chaotischen Zustände in dieser Welt, und ihr könnt mir es glauben, unsere jungen Leute haben es ganz besonders schwer in diesen chaotischen Zeiten. Und sie sagte zu mir: Wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann würde ich ihn gern einmal fragen, warum es auf dieser Welt und in meinem Leben so viel Ungerechtigkeit gibt. Warum geschieht so vieles, was wir mit unserem gesunden Menschenverstand nicht begreifen können? Und es ist wohl inzwischen die Frage der Fragen geworden: Wozu und warum lässt Gott das ganze Unrecht, die ganzen Katastrophen zu? Als ich damals mit 17 Jahren plötzlich neben mir auf der Straße tot meinen Vater nach einem tragischen Verkehrsunfall liegen sah, stellte ich mir auch zum ersten Mal diese Frage. Es war an einem Sabbat nach dem Gottesdienst und wir waren losgefahren und alle wünschten uns Gottes Segen und einen guten Nachhauseweg. Und dann geschah dieses Ereignis. Plötzlich lag mein Vater tot auf der Straße. Und ich fragte mich: Warum? Oder warum hatte eine Glaubensschwester mit ihrem Auto einen Verkehrsunfall mit Totalschaden und mehreren Verletzten, als sie an einem Sabbatmorgen zu einem Taufgottesdienst fahren wollte, obwohl sie vorher um Bewahrung gebetet hatte? Ja, wie gern würden wir für uns selbst und für die Betroffenen eine wirklich brauchbare und nachvollziehbare Antwort finden. Doch aus menschlicher Sicht kann man vieles nicht verstehen. Deshalb bleibt manches für uns unbeantwortet und wir werden letztendlich erst in der Ewigkeit begreifen, wozu und warum dieses oder jenes geschah. Suchen wir dennoch in der Bibel nach Antworten, nach Aussagen? Als Jesus seinen Zeitgenossen auf die bereits erwähnten biblischen Unglücksfälle eine Antwort gab, war diese für seine Zuhörer völlig unerwartet. Wir wollen gemeinsam das Lukas-Evangelium Kapitel 13 aufschlagen. Lukas-Evangelium Kapitel 13 und miteinander die Verse 2 bis 5 lesen. Und hier gibt Jesus die Antwort auf diese beiden Ereignisse. Die für die Menschen nicht nachvollziehbar waren. Lukas Kapitel 13, Abvers 2. Da sagt Jesus: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet und euer schlechtes Leben ändert, dann werdet ihr genauso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, wird es euch ebenso ergehen. Was will uns also Jesus damit sagen? Er möchte, dass wir in verschiedenen Situationen für uns eine Warnung wahrnehmen. Und dabei steht die Frage: Haben die damaligen Zeitgenossen Jesu diese beiden tragischen Unglücksfälle als Warnungsbotschaft verstanden? Verstehen wir, dass Gott uns durch manche Ereignisse zur Besinnung bringen möchte? Jesus sah nicht nur die ermordeten Pilger, die von römischen Soldaten abgestochen wurden. Er sah nicht nur die erschlagenen Bauarbeiter unter den Trümmern des eingestürzten Turmes. Nein, Jesus sah bereits die in viel größeren Ausmaßen stattfindende Eroberung Jerusalems. Er sah in viel größerem Maße das große Gericht über sein unbußfertiges Volk zukommen. Was die Soldaten den Pilgern im Tempel angetan hatte, das würden einmal römische Legionen bald allen Einwohnern Jerusalems antun. Und wir wissen, dass im Jahre 70 nach Christus über 1 Million Juden in Jerusalem waren und von römischen Söldnern umgebracht wurden. Jesus sah nicht nur den eingestürzten Turm von Siloa, sondern bereits den eingestürzten Tempel und die ganze zerstörte Stadt Jerusalem, in der kein Stein auf den anderen bleiben sollte, wie er es in Matthäus 24, Vers 2 beschreibt, wo es heißt: Jesus sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Übrigens zeigt sich auch in dieser Weissagung, in dieser prophetischen Vorschau, diese Bedeutung der Zahl 40. Das Volk Israel hatte ja auch 40 Jahre Zeit, um dann in das gelobte Land hineinzuziehen. Und hier hatten sie wiederum 40 Jahre Zeit, nach all den Warnpredigten Jesu, um aus der Stadt hinauszugehen, um da nicht umzukommen. Denn wir wissen, dass sich diese Prophezeiung erfüllte, als die Soldaten des römischen Feldherrn Titus den Tempel des Herodes niederbrannten und abrissen, die ganze Stadt in Schutt und Asche versetzten. Doch wir sollten jetzt an dieser Stelle nicht selbstgerecht sein und sagen, ja, hätten Sie mal gehört, was Jesus Ihnen gepredigt und verkündigt hat. Welches großes Unrecht von den Betroffenen begangen worden ist. Nein, wir sollten uns fragen, wo stehen wir heute bei all dem Chaos und all den Katastrophen und was haben sie dir und mir zu sagen in Bezug auf die Buße und Umkehr in deinem und meinem Leben? Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther, 1. Korinther Kapitel 10 und dort Vers 11, alle Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung oder Ermahnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Paulus macht deutlich, dass die Belehrung deshalb aufgeschrieben wurde, damit sie bei uns als Endzeitchristen eine Umkehr bewirkt, dass wir nachdenken sollen und einsichtig werden sollen, uns Gott hinzuwenden und auf seine Schrift und seine Aussagen zu achten. Ellen White schrieb vor mehr als 130 Jahren folgende nachdenkliche Ausführung. 130 Jahre, mehr als 130 Jahre, schreibt sie, es steht uns eine Zeit bevor, in der die Welt mit einem Leid erfüllt sein wird, das kein menschliches Mittel heilen kann. Der Geist Gottes zieht sich immer und immer mehr zurück. Unglücksfälle zu Wasser und zu Lande ereignen sich in schneller Folge. Wie oft hören wir von Erdbeben und Wirbelstürmen, von Verheerungen durch Feuer und Hochwasser mit großen Verlusten an Menschenleben und Sachwerten. Anscheinend sind diese Unglücksfälle nichts als unberechenbare Ausbrüche aufrührerischer, ungezügelter Naturgewalten, die sich der menschlichen Herrschaft entziehen. In Wirklichkeit aber können wir an ihnen Gottes Absicht erkennen. Sie gehören zu den Mitteln, deren Gott sich bedient, um die Menschen auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Und an einer anderen Stelle schrieb sie im Jahre 1890, also auch bereits 123 Jahre her, an die damaligen Adventisten in Amerika: Die Meldungen über Katastrophen und furchtbare Geschehnisse häufen sich mehr und mehr. Vieles davon geschieht, weil Menschen sich nicht mehr von Gott leiten lassen und ihre Macht und ihren Einfluss missbrauchen. Satan macht sie sich dienstbar und versucht mit ihrer Hilfe die ganze Welt in den Untergang zu treiben. Ob es sich um verheerende Wirbelstürme oder Unwetter, um das Zerstören der Umwelt und das Vergiften der Atmosphäre handelt, überall treibt Satan sein Unwesen. Obwohl wir das alles sehen und wissen, dass uns nur eine ungeteilte Hingabe an Christus retten kann, scheinen viele von uns wie gelähmt zu sein. Mir sind dabei vier Fragen in den Sinn gekommen. Erstens, wozu veranlassen uns die täglichen Katastrophenmeldungen eigentlich? Zweitens, was bewirken diese Unglücksfälle in uns? Drittens, wozu dienen uns die unübersehbaren Zeichen der Zeit? Und viertens, welche Sehnsucht wecken sie in uns? Man könnte diese Fragen natürlich auch ganz persönlich formulieren und sich fragen, welche Sehnsucht weckt dieses in mir? Dazu vielleicht jetzt einige endzeitliche biblische Bezüge zu den gegenwärtigen Katastrophen, die wir da und dort erleben. Die riesigen Waldbrände und Feuerstürme in Australien, Amerika und anderen Teilen der Welt sind doch nur ein kleiner Vorgeschmack von dem Feuer, welches sich bald über die ganze Erde ausbreiten wird. Es wird ein Feuer sein, so schrecklich, wie es die Menschheit noch nie erlebt hat. Der Prophet Maleachi beschreibt es im Kapitel 3, Vers 19, wo es heißt, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Ich denke an die grauenvollen Erdbeben der letzten Jahre, welche unsere Welt immer wieder erschüttert haben, immer wieder in Entsetzen gebracht haben. Auch ihr habt draußen dieses Plakat von Haiti, einem Erdbeben, was schon eine ganze Weile her ist. Und doch herrscht dort immer noch Zerrüttung, Chaos und schlimme Zustände. Aber diese Erdbeben weisen nur auf eine viel größere Katastrophe hin und sie sind ein Anfang eines großen, gewaltigen Bebens, wie es die Menschheit noch nie erlebt hat. Und auch dies wird beschrieben durch den Propheten Jesaja im Kapitel 24, Kapitel 24, Vers 19, wo es heißt, die Erde wird krachen, zerbersten, die Erde wird reißen und auseinanderbrechen, sie wird hin und her schwanken. Da könnte es einen Angst und Bange werden. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber wenn wir das alles sehen, dann erschrecken wir schon in uns. Und wenn wir an die weltweiten Terroranschläge denken, bei denen immer wieder unschuldige Menschen, meist unschuldige Menschen zu beklagen sind, dann sollten wir uns bewusst machen, dass bald die ganze Erde ein einziges Leichenfeld sein wird. So wie es der Prophet Jeremia bereits vor 2700 Jahren beschrieben hat, wo wir es nachlesen können im Jeremia, dem Propheten Jeremia, Kapitel 25, Vers 33, Jeremia 25, 33. Und an jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zu Dünger auf dem Erdboden sollen sie werden. Und dann denken wir vielleicht auch an die chemisch verseuchten und verunreinigten Flüsse und das bereits angegriffene Grundwasser. Wir hören täglich von Berichten, dass bestimmte Grenzwerte überschritten wurden, dass zulässige Stoffe im Trinkwasser sind, in erhöhtem Maße vorkommen, sodass man Babynahrung aus bestimmten angebotenen Wasser machen sollte, weil es nicht mehr zumutbar ist, dieses Wasser als Trinkwasser zu bezeichnen. Und dazu schreibt der Johannes, der Apostel Johannes in der Offenbarung, Kapitel 16, in den Versen 3 und 4, der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer und der dritte Engel goss seine Schale über die Flüsse und die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und sicherlich könnten wir an dieser Stelle noch einige weitere endzeitliche Ereignisse und Aussagen aus biblischer Sicht analysieren. Aber ich denke, ihr habt es verstanden, was in dieser Welt, was auf unserem Planeten geschieht. Und es ist nicht nötig, dass wir aus den geschilderten Beispielen jetzt ein Szenario machen, sondern es ist wichtig, dass wir erkennen, hier spricht Gott durch sein Wort zu uns und gibt uns eine Warnung. Und deshalb wird uns jetzt auch verständlich, was Jesus damals seinen Zeitgenossen als Antwort gab, als diese ihn nach seiner Meinung fragten und Jesus antwortete und sprach: Wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet und euer schlechtes Leben ändert, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Was bedeutet es, sich zu Gott hinzuwenden? Wir sprechen immer wieder von Erweckung und Reformation und das ist gut so. Denn wir sollen uns zu Gott hinwenden. Wir sollten unser Leben ihm übergeben. Und dabei ist es wichtig, unser Leben, unseren Charakter von Jesus Christus veredeln zu lassen, uns von allen weltlichen und göttlichen Dingen zu trennen. Da gäbe es sicherlich sehr viel dazu zu sagen. Denn jeder von uns hat an irgendeiner Stelle seine Schwachpunkte. Doch ich möchte das jetzt so stehen lassen. Jeder ist persönlich angesprochen und gefragt. Jeder kann ganz persönlich in seiner Hinwendung an Jesus diese Frage stellen: Wo muss mein Charakter verändert werden? Und das geschieht in der Hinwendung, in einer engen Beziehung zu meinem Schöpfer. Jemand hat es einmal sehr schön formuliert, als er sagte, was ist diese Beziehung mit unserem Schöpfer? Was ist die Hinwendung zu unserem Erlöser? Und da sagte er, in all der Zeit, in der man Bibel liest, im Geist der Weissagung studiert, sowie mit Gott durch das Gebet im Gespräch ist, hat man keine Zeit und Gelegenheit, sich mit anderen banalen Dingen zu beschäftigen. Und deshalb brauchen wir, jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, diesen Aufruf, diese Hinwendung zu Gott. Jesus machte das damals während seines Erdenlebens verständlich. Er war traurig über den reichen Jüngling, als dieser von ihm wegging. Es ist aber auch ein Aufruf an die Gemeinde. Und das wird deutlich in dem, als Jesus auf dem Ölberg saß und über die Stadt Jerusalem weinte. Und deshalb predigte er immer wieder, tut Buße und bekehrt euch, denn es ist Zeit, die Herrschaft bricht an. Besonders deutlich wird uns das aufgezeigt in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 19, wo es heißt, es ist ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich euch zurechtweise und erziehe, so seid nun eifrig und nehmt es zu Herzen, damit ihr euch wieder zu mir kehrt. Wenn Gott also all das Unglück zulässt, dann verfolgt er ein Ziel mit dir und mit mir. Er möchte, dass wir zu ihm umkehren, uns zu ihm hinwenden, uns in eine persönliche Verbindung mit ihm begeben. Ellen White schrieb dazu, Gott hat eine bestimmte Absicht, wenn er es zulässt, dass diese Katastrophen hereinbrechen. Sie sind eines seiner Mittel, um Männer und Frauen zum Nachdenken zu bringen. Durch Feuerbrünste, Überschwemmungen, Erdbeben, im Toben des Meeres, durch Katastrophen zu Wasser und zu Land wird uns diese Warnung gegeben, dass Gottes Geist nicht immer um den Menschen ringen wird. Der Sturm naht heran. Wir müssen uns gegen seine Gewalt durch Umkehr zu Gott und durch den besonderen Glauben an Jesus Christus zu schützen suchen. Und der große jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sagte einmal, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht, denn die Versuchung ist mächtig und seine Kraft gering, sondern die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und sie nicht tut. Veränderung unseres Denkens und Handelns heißt, unsere Wünsche, unser Ego und unsere persönlichen Vorstellungen und unser Ich absterben zu lassen und vielmehr uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, vielmehr uns hinzuwenden zu den Aussagen, die Gott uns in seinem Wort gibt. Dazu sind mir 7 Punkte wichtig geworden, welche ich nun am Schluss meiner Ausführungen zusammenfassen möchte. Erstens, ständig mit Gott in Verbindung sein, um Kraft für den Alltag zu bekommen. Zweitens, bereit sein, sich für das Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen. Drittens, in völligem Gehorsam nach seinen Geboten zu leben. Viertens, sich vorbehaltlos der ausstrahlenden Liebe Gottes zur Verfügung stellen. Fünftens, in allen Lebenssituationen an Jesus Christus im Vertrauen festhalten. Sechstens, seine überwindende Gerechtigkeit in der Rechtfertigung und Heiligung annehmen. Und siebtens, viel Frucht zur Ehre Gottes in einer engen Beziehung mit Jesus bringen. Das wünsche ich uns allen. Amen.